Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Ein Thema, glaube ich, was bundesweit eine Bedeutung hat und jetzt durch die Reform des Kinder- und Jugendhilfegesetzes nochmal eine besondere Bedeutung bekommen wird. So hoffen wir das nämlich. Wir sprechen nämlich heute mit Herrn Dorsch Irslinger von der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen. Und wie steht es so schön auf der Homepage der Ombudsstelle? Wir informieren junge Menschen über ihre Rechte, fördern die Beteiligungsstrukturen von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen und Pflegefamilien und bilden ein ehrenamtliches Beratungsnetzwerk. Mein Name ist Bertram Kasper und ich arbeite beim St. Elisabeth-Verein in Marburg im Fachbereich Pflegefamilien. Mit einigen Kollegen produzieren wir seit April 2020 den Podcast Pflegefamilien Deutschland. Er ist auf allen einschlägigen Podcast-Plattformen zu hören. Und für alle, die regelmäßig einsteigen wollen, jeden zweiten Freitag um 8 Uhr morgens gibt es eine neue Folge. Ich selbst arbeite schon seit 33 Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe und davon fast die Hälfte der Zeit im Pflegekinderbereich. In unserem Fachbereich Pflegefamilien betreuen wir aktuell 124 Familien mit fast 190 Kindern. Und jetzt sage ich herzlich willkommen, Herr Dorsch Irslinger.
Hallo und willkommen. Ja, ich stelle mich mal kurz vor. Genau. Ich bin 54 Jahre alt, bin hier in der Ombudsstelle seit 2017 tätig und habe auch eine langjährige Berufserfahrung in der Kinder- und Jugendhilfe. Also ich habe so eine klassische Karriere gemacht. Ich habe zuerst ein kommunales Jugendhaus geleitet hier im Großraum Frankfurt. War dann mehrere Jahre in der ambulanten Jugendhilfe in einer Tagesgruppe tätig, bevor ich dann für 7 Jahre in einer integrativen Gesamtschule als Schulsozialarbeiter beschäftigt war. Und bevor ich dann im Jahr 2017 meine Tätigkeit in der Ombudsstelle aufgenommen habe, war ich 5 Jahre lang im allgemeinen sozialen Dienst eines hessischen Jugendamtes beschäftigt. Habe also auch diesen Innenblick von der öffentlichen Jugendhilfe, der hier in der Ombudsstelle auch wirklich immer sehr hilfreich ist. Ja. Darüber hinaus kommt mir immer zugute, dass ich auch eine Ausbildung als systemischer Berater und Familientherapeut habe. Also so diese systemische Blick Winkel, wenn man mit Jugendhilfesystemen arbeitet, ist natürlich auch immer sehr hilfreich. So viel vielleicht erstmal zu mir.
Ja, genau. Und wir wollen ja heute unseren Hörerinnen quasi die Ombudsstelle ein bisschen näher bringen. Wenn Sie vielleicht einfach mal erzählen, wie ist es dazu gekommen, wie hat die sich gegründet und welche Aufgaben übernimmt so eine Ombudsstelle?
Ja. Also die Ombudsstelle oder das ombudschaftliche Arbeit in Hessen hat schon relativ früh begonnen. Also gleich mit der Fachdiskussion, da war das noch eine ganz neue Diskussion, hat man sich 2012 hier in Hessen auf den Weg begeben. Ausschlaggebend war so ein bisschen die Beschäftigung in der Caritas-Diakonie-Konferenz mit dem Abschlussbericht zum runden Tisch der Heimerziehung in den 50er und 60er Jahren und den Erfahrungen und den Hinweisen und Empfehlungen, die es da gab. Da war ja so eine Forderung für zukünftige präventive Maßnahmen für junge Menschen in der Jugendhilfe, in der stationären hauptsächlich auch, dass es ja zu Einrichtungen ergänzenden unabhängige Beschwerdeinstanzen geben soll. Also letztendlich sind damit Ombudsstellen gemeint, ja. Und das war so eine Forderung von den von dem Abschlussbericht. Und da hat man sich in Hessen, haben sich die Caritas und Diakoniekonferenz hat dieses Problem erkannt und hat gesagt, da müssen wir jetzt was machen. Weil auch heute leben viele junge Menschen in Hessen und bundesweit in stationären Jugendhilfen, in verschiedenen Settings der Jugendhilfeeinrichtungen und Pflegefamilien. Und auch da können wir davon ausgehen, dass es immer wieder auch zu Rechtsverletzungen kommt. Mhm. Die Frage ist, an wen können die sich dann wenden? Mhm. Ja?
Ja.
Ja, das war so der Ausgangspunkt. Man hat dann Nägel mit Köpfen gemacht, sage ich mal.
Ja.
Ich war damals noch nicht dabei, finde das aber in der Nachbetrachtung sehr mutig, schlicht und ergreifend. Man hat dann einen Antrag bei Aktion Mensch gestellt, einen Förderantrag, ja, und die ombudschaftliche Arbeit in Hessen zu konzeptionieren. Hat eine damals Projektleitung, damals war das eine Volljuristin, eingestellt. Mhm. Und hat sich einfach auf den Weg gemacht, ein Konzept zu erstellen. So ein Rahmenkonzept gab es natürlich für den Antrag schon, aber das musste natürlich dann verfeinert werden. Und man hat parallel dazu auch erste ombudschaftliche Beratungsfälle übernommen, mhm. also ganz konkret junge Menschen ombudschaftlich beraten.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das heißt im Grunde richtig, anwaltliche Aufgaben auch, zumindest im Sinne einer Interessensvertretung, wirklich für Kinder und Jugendliche.
Ja, richtig. Mhm. Wobei man schon auch sagen muss, da kommen wir dann nochmal zu den Aufgaben mhm. von uns. Wie verstehen wir uns? Also ein ombudschaftliches Beratungskonzept ist ja oder Arbeit ist ja nochmal ein ganz anderes Konzept als jetzt eine rein anwaltliche Vertretung. Mhm. Ja. So bei einer rein anwaltlichen Vertretung sage ich immer, wenn ich mich an einen Anwalt wende, dann versucht er das Beste und rechtlich super Ergebnis für mich rauszuholen. Mhm. In der Jugendhilfe ist es ja ein bisschen komplexer, weil wir ja immer mit der Erziehung junger Menschen auch zu tun haben und der Förderung von jungen Menschen. Ja. Und da ist nicht immer das, was rechtlich zu 100% möglich ist, mhm. auch das, was jetzt gerade für den Prozess, für den Erziehungsprozess am sinnvollsten ist. Mhm. Ja. Und trotzdem geht es natürlich in allererster Linie darum, jungen Menschen den Rücken zu stärken. Mhm. Also Sie haben so unsere Homepage zitiert mit den, wir haben so drei Schlagworte, also einmal informieren, beraten, unterstützen und mhm. Interessen zu vertreten. Ja. Es geht letztendlich darum, die Rechte, die jungen Menschen in der Jugendhilfe haben, auch zu garantieren, dass die ihnen zugestanden mhm. werden, dass mhm. sie die kennen. Nicht jeder kennt, weiß, was ihm im Jugendhilfeprozess an Rechten zustehen. Nehmen wir das Thema Jugendhilfeplanung, mhm. ja. Also wer kennt schon als junger Mensch oder als Eltern oder auch als Pflegeeltern, wer kennt schon den Paragraphen 36 der Hilfeplanung und die sich daraus ergebenden Beteiligungsrechte für junge Menschen? Mhm. Ja, da haben manche Fachleute, sage ich immer, ja. Probleme damit, ja, ja. Das auszulegen. Und das ist so etwas, wo wir sagen, okay, junge Menschen können sich an uns wenden. Wir klären mit denen zusammen, ob eine Rechtsverletzung vorliegt.
Mhm.
Und klären dann aber auch zusammen mit ihnen, wie kann man denn jetzt am besten dagegen vorgehen, mhm. ja? Oder mit der Situation umgehen. Und das ist manchmal allein schon damit getan, dass wir junge Menschen über ihre Rechte aufklären, die mhm. informieren.
Mhm.
Und die können dann gemeinsam mit ihren Eltern oder mit einem Betreuern oder mit Pflegeeltern sich gegenüber dem Jugendamt nochmal ganz anders formulieren.
Mhm.
Oder auch gegenüber Jugendhilfeeinrichtungen sich nochmal ganz anders formulieren. Ja.
Mhm.
Und das führt manchmal schon zu einer Verbesserung der Situation, weil das Gegenüber einfach merkt, oh, anscheinend gibt es da irgendjemand im System, mhm. ja, mhm. Der ein bisschen mehr Bescheid weiß.
Mhm.
Und da sind wir als Ombudsstelle noch gar nicht nach außen in Erscheinung getreten. Da haben wir uns einfach die Mühe gemacht, junge Menschen anzuhören mit ihrem Anliegen, sie ernst zu nehmen. Und wenn wir eine Rechtsverletzung feststellen, mit ihnen gemeinsam uns zu überlegen, wie kann man denn jetzt am besten damit umgehen.
Mhm.
Und natürlich führt das auch dazu, dass wir im zweiten Schritt, wenn es erforderlich ist, junge Menschen auch zu Gesprächen begleiten.
Mhm.
Also sei das in einem Konflikt mit der Jugendhilfeeinrichtung.
Mhm.
Wir bieten das an auch bei Pflegekindern, mhm. wenn es Konflikte mit Pflegeeltern gibt, bis hin auch zu einer Begleitung zu Hilfeplangesprächen oder wenn man das sich schon in einem Widerspruchsverfahren befindet, auch zu Gesprächen des im Widerspruchsausschuss.
Mhm. Ja. Ja, interessant. Also das heißt auch wirklich, im Vorfeld ist auch immer das Ansinnen, die jungen Menschen zu stärken, ihnen den Rücken zu stärken, war ihr Wort, um dann quasi ihnen selber Möglichkeiten zu eröffnen, ihre Rechte quasi selbst in die Hand zu nehmen und auch für sich einzutreten. Das scheint ein wichtiger Aspekt zu sein.
Das ist ein ganz wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Also das ist ja das, was uns auch zu einem Träger der Freien Jugendhilfe macht, sag ich mal, dass wir diesen Selbstwirksamkeitsaspekt, ja, den wir beabsichtigen mit unserer Unterstützung, ganz in den Vordergrund stellen. Und natürlich immer den jungen Menschen je nach Alter, je nach seinen Ressourcen, die er hat, dazu in die Lage versetzen wollen, sich selbst helfen zu können. Also junge Menschen wirklich auch so ja, so einer Demokratiefähigkeit hinzubekommen. Also einerseits seine Rechte zu wissen und zu kennen und auf der anderen Seite dafür einzustehen, die zu formulieren und dann aber auch die Erfahrung zu machen, dass es vielleicht auch einen Punkt geben kann, wo man einfach im gemeinsamen Dialog Kompromisse eingehen muss, ja, wenn es zum Beispiel darum geht, eine weitere Hilfe zu planen.
Genau, das scheint sehr vielschichtig zu sein. Also es geht nicht um die Rechte nur, sondern es geht auch wirklich um den Prozess und um die Abwägung, was ist quasi für alle Beteiligten auch wirklich eine günstige Lösung und wie gehe ich das günstigerweise an.
So ist es. Das ist immer unser Anliegen. Also das war natürlich auch in den Jahren der Entstehungsgeschichte der Ombudsstelle immer auch so ein Vorwurf von Seiten der öffentlichen Jugendhilfe, ja, dass man uns so ein bisschen unter Verdacht hatte, naja, das ist so eine reine juristische Vertretung für junge Menschen und deren Eltern oder Personensorgeberechtigten, die letztendlich einfach nur dafür sorgen, dass ja, es mehr Klagen gibt gegenüber Jugendämter. Ja, genau das Gegenteil ist der Fall, wie wir jetzt mittlerweile nach 8 Jahren ombudschaftlichen Arbeiten und der Bearbeitung von über 850 durchgeführten Beratungen feststellen. Also wir haben hier viele Eltern, ja, die sehr unzufrieden sind mit der Handlungsweise des Jugendamtes, wenn wir die öffentliche Jugendhilfe mal nehmen. Und wo wir aber dann gemeinsam mit den Eltern zum Ergebnis kommen, naja, die machen ihren Job schon genauso, wie es das Kinder- und Jugendhilfegesetz vorsieht. Es ist aber nicht das, was sich Eltern vielleicht gewünscht oder erhofft haben, was jetzt gerade zu bekommen ist. Ja. Und da behaupte ich so im Nachgang, also zumindest in mehreren Fällen, die ich selbst auch betreut habe, ich betreue ja nicht alle Fälle, hat das auch dazu geführt, dass Eltern eher verstanden haben, was macht denn Jugendhilfe? Und was kann die denn machen? Und eher davon abgesehen haben, vor Gericht zu ziehen. Weil das ist ja häufig auch so ein Punkt, dass Eltern, auch junge Menschen bei uns anrufen und erstmal so ein bisschen ja, die Fahne haben, jetzt holen wir uns einen Rechtsanwalt in Form der Ombudsstelle an die Seite und gehen jetzt rechtlich gegen Jugendamt, gegen Jugendhilfeeinrichtungen, gegen Pflegeeltern ja vor. Also da muss man auch sehr genau hingucken, dass man sich da nicht vor den Karren spannen lässt.
Genau. Ja, und das hört sich klasse an, finde ich, weil das geht ja wirklich darum, ja, die Balance auch zu halten, sage ich mal. Und die Fälle, die Sie beraten haben, die zeigen ja anscheinend, dass im Grunde es darum geht, und auch Ihnen als Ombudsstelle und auch Ihnen als Sozialarbeiter dort darum geht, wirklich ja alle Beteiligten mit ins Boot zu kriegen, so dass im Sinne des Kindes und Jugendlichen dann am Ende was Gutes bei herauskommt.
Ja. Genau das ist unser Ansatzpunkt. Und dass das funktioniert, also kann man einfach, erfahre ich immer wieder, auch anhand der Rückmeldungen nach beendeten Prozessen. Ja. Also wir haben Mitarbeiter von Jugendämtern, die, als sie das erste Mal von uns gehört haben und wir mischen uns jetzt ein, in Anführungsstrichen, dann waren die erstmal erschrocken. Ja, kann ich auch nachvollziehen, weil man immer denkt, klar, was wollen die jetzt noch? Und ja, jetzt kommt noch mal jemand mit an den Tisch, der macht es ja manchmal nicht einfacher. Ja. Als sie dann aber mit uns diesen Prozess gegangen sind, ich habe eine Rückmeldung mal von einem Mitarbeiter bekommen aus dem Jugendamt, der gesagt hat, ich bin sehr froh, dass sich diese Mutter an sie gewandt hat, nachdem sie mit im Boot waren, ging dieser ganze Prozess sehr viel schneller vonstatten, als das normalerweise bei uns geht. Auch innerhalb des Amtes, ja.
Klasse, ja.
Und jetzt muss ich aber auch dazu sagen, wir sind weit davon entfernt, uns diesen sogenannten Jugendamtsfelde anzuschließen, ja, weil da geht es überhaupt nicht darum, weil wir wissen, da arbeiten teilweise super qualifizierte oder viele qualifizierte Fachleute unter extrem schwierigen Bedingungen, ja. Und die haben aber manchmal nicht die Zeit, die es bedarf, um Gespräche mit jungen Menschen, mit Eltern, die sich in Notlagen, in emotionalen Ausnahmesituationen finden, auch wirklich genügend zu führen und auch unter diesen unterschiedlichen Aspekten, die das Kinder- und Jugendhilfegesetz vorsieht, der Beratung, der Unterstützung, der Hilfe. Mhm. Und bei der öffentlichen Jugendhilfe kommt ja noch hin der Schutzauftrag dazu. Also sprich, das sind ja manchmal die gleichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bisher unterstützt und geholfen haben, die dann ein Kind auch in Obhut nehmen.
Mhm, genau. Ja.
Und das ist schwierig. Und ja, wir also haben da vollstes Verständnis für deren Situation. Und trotzdem, wenn es dazu führt, dass im Einzelfalle aufgrund dieser Arbeitsüberlastung ganz schnell mal über eine Hilfeplanung hinweggegangen wird, über Wünsche des jungen Menschen, über berechtigte Interessen, dann ist das für den jungen Menschen, für den einzelnen jungen Menschen natürlich ganz fatal in der Auswirkung, weil er ist unmittelbar davon betroffen.
Richtig, ja.
Und wir wissen auch alle, das will ich noch anschließen, immer wenn junge Menschen oder von Hilfeplanung betroffene Adressaten, so will ich es mal nennen, ich nehme die Eltern immer mal mit dazu, ja, oder auch Pflegeeinrichteltern mit dazu, immer wenn die im Grundsatz mit der Hilfesteuerung einverstanden sind, gelingen Hilfen. Ansonsten wird es immer konfliktträchtig und dann hat man häufig viel Geld ausgegeben, auch von der öffentlichen Jugendhilfe, und hat kein zufriedenstellendes Ergebnis für keinen der Beteiligten.
Mhm, genau, ja. Sie haben ja angedeutet von der Geschichte her, dass am Anfang eine Juristin mit im Boot war. Wer arbeitet denn heute in der Ombudsstelle? Welche Professionen sind vertreten?
Also heute sind wir, bin ich als Sozialarbeiter, ich habe mir ja schon vorgestellt, und wir haben eine Verwaltungsfachkraft hier mit 50% Verwaltungsanteil, und wir haben aber eine Fachanwältin für Sozialrecht hier mit dabei, die arbeitet mit einem Stellenanteil von 25%. Und auch alle drei Disziplinen, Fachdisziplinen bedarf es, um diesem Jugendhilfeverfahren auch wirklich gerecht zu werden. Weil wir immer wieder die Erfahrung machen, okay, also ein Anwalt guckt natürlich ganz anders da drauf, als der Sozialpädagoge. Und sich dann hier auch mit den Kolleginnen und Kollegen von den Juristen auszutauschen und zu sagen, welche Möglichkeiten haben wir jetzt, um auch das Beste oder das Ziel von jungen Menschen zu erreichen. Da ist es sinnvoll, dass einfach eine juristische Kompetenz unter dem Tisch sitzt.
Genau, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wichtig ist. Das sehen wir ja auch, ich bin auch Sozialarbeiter, das sehen wir ja auch, dass eben oft wir die juristische Kompetenz brauchen in bestimmten Fragen.
So ist es.
Ja, genau.
Also wenn wir mal das Thema Heranziehung nehmen, der Berechnungszeitraum von jungen Menschen, die selbst schon mit ihrem Verdienst etwas dazu bezahlen müssen, für diejenigen, die nicht den Begriff Heranziehung nicht kennen. Aber wenn wir das Beispiel mal nehmen, da war es sehr hilfreich, dass wir eine Juristin mit dabei hatten in diesen Fällen, weil einfach da unterhält man sich ja in der Regel auch nicht mit den pädagogischen, sozialpädagogischen Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, sondern mit den Verwaltungsfachleuten oder mit den Verwaltungsjuristen.
Ja.
Und da sind natürlich einerseits mal fachliche Grenzen gesetzt, weil ich habe eine pädagogische Ausbildung. Und auf der anderen Seite wird man aber auch anders ernst genommen vom Gegenüber, wenn man eine entsprechende berufliche Ausbildung mitbringt. Ist nun mal so.
Genau, ja. Wir sprechen ja heute über die Ombudsstelle in Hessen. Wie ist das eigentlich in anderen Bundesländern? Gibt es dort auch Ombudsstellen? Gibt es da was Vergleichbares?
Ja, also es gibt das Bundesnetzwerk Ombudschaften der Kinder- und Jugendhilfe. Die haben auch eine Homepage, also wenn man das eingibt in Google, findet man die auch sehr schnell.
Ja.
Und es gibt mittlerweile in fast jedem Bundesland Ombudsstellen für Kinder und Jugendliche. Allerdings muss man auch dazu sagen, in völlig unterschiedlichen Ausprägungen und Strukturen. Also da ist vom Verein, der ohne finanzielle Förderung alles nur mit Ehrenamtlichen macht, auch ohne Hauptamtliche, bis hin zu mittlerweile durchs Ministerium, durch die Landesministerien geförderte Ombudsstellen mit einem ordentlichen Konzept und wirklich eine ordentliche Ausstattung und einer hauptamtlichen pädagogischen Betreuung auch.
Ja, genau. Sie haben das angedeutet, ehrenamtliches Engagement. Ja. Gibt es auch ehrenamtliche Mitarbeiter bei Ihnen?
Richtig. Ja. Unsere wichtigsten Ehrenamtlichen sind, die habe ich vorhin vergessen bei der Vorstellung, wer arbeitet hier.
Ja.
Wir arbeiten mit ehrenamtlichen Ombudspersonen. Das sind alles in Hessen, also das sind alles sehr fachlich geschulte und aber auch Menschen, die langjährige Erfahrung in der Jugendhilfe haben oder langjährige Erfahrung in verwaltungsgerichtlichen Angelegenheiten. Wir haben da zum Beispiel einen ehemaligen Familienrichter mit dabei. Mhm. Wir haben einen ehemaligen Leiter eines Jugendamtes. Wir haben mehrere Fachkräfte und auch Leitungskräfte aus der aus Jugendhilfeeinrichtungen. Ja. Wir haben jemanden dabei, der auch mit Pflegekindern schon gearbeitet hat.
Toll, ja.
Also das ist so unser ja, das sind diejenigen, die letztendlich in langwierigen Beratungsprozessen immer eingesetzt werden.
Okay.
Und das bietet den Vorteil für Hessen. Wir haben unsere Geschäftsstelle ja in Frankfurt. Und das bietet in Hessen aber auch den Vorteil, dass wir in den Regionen jungen Menschen auch ganz schnell Gespräche zur Verfügung stellen können.
Ja, genau. Mhm. Jetzt sind Sie ja auch von Ihrem Aufgabenbereich, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe in unserem Vorgespräch, für Pflegekinder und Pflegeeltern so ein bisschen spezialisiert, will ich mal sagen. Wir machen ja einen Podcast für alle Pflegefamilien in Deutschland. Was sind denn die Aufgaben, die da auftauchen in dem Bereich, die Ombudsstelle wahrnimmt?
Naja, also es ist so, dass wir jetzt erstmal, also die Pflegeeltern-Jugendhilfe ist natürlich immer ein ganz besonderes Konstrukt nochmal, ja. Da gibt es einfach, also einmal ist es dieses familienähnliche, analoge, was ja auch gewollt ist, ja, und, muss man mit berücksichtigen. Da kommen dann zusätzliche Themen nochmal schärfer rein als in einer stationären Jugendhilfe, sei das Konkurrenz zwischen Pflegeeltern und leiblichen Eltern, sei das auch, welche rechtlichen Möglichkeiten haben denn Pflegeeltern überhaupt, was gehört denn alles zu einer Alltagsfolge dazu, ja, welche Anträge können die stellen. Das ist so ein Aspekt, der uns da immer wieder auch beschäftigt. Und es sind natürlich in der Regel immer noch mal zusätzliche Akteure. Man hat ja in der Jugendhilfe genügend Akteure schon, aber bei Pflegeeltern kommen immer dann die Pflegeeltern noch dazu. Mhm. In der Regel ist dann, oder sehr häufig gibt es dann Vormünder noch, die noch mit tätig sind. Ja, wenn es die leiblichen Eltern sind, ist auch da noch mal zu gucken, welchen Einfluss haben die auf die Hilfe. Und das bringt natürlich noch mal ganz viel, sehr viel mehr komplexere Aufgabenstellungen für uns mit und Themen. Das ist für uns auch neu gewesen. Also in Hessen war das so, dass wir durch eine, es gab mal hier das IWA-Institut, das sagt vielleicht jemand, der im Pflegebereich tätig war oder ist, noch etwas. Und die hatten ja sowas wie eine eigene Ombudsstelle für Pflegeeltern, Pflegekinder. Ja? Und Salomon hieß das Projekt. Und mit denen sind wir sehr, die sind bei IWA, ist auch bei uns Gründungsmitglied des Vereins. Ja. Und mit denen waren wir sehr schnell in einem guten fachlichen Austausch und Kontakt. Und mittlerweile ist diese Ombudsstelle und das IWA-Institut im Prinzip in seiner Arbeit mit uns, bei uns hier in der Ombudsstelle aufgegangen. Deshalb haben wir, bezogen jetzt im Vergleich auf andere Ombudsstellen in den Bundesländern, einen relativ hohen Anteil von Beratungen, die wir mit Pflegeeltern, Pflegekindern durchführen. Das muss man mal vorneweg sagen.
Ja. Ja.
Also, und wir haben auch gemerkt, dass es da wirklich nochmal ein ganz besonderes, ganz besonderen fachlichen Schulungsbedarf auch gibt, ja, weil, und haben dann entschieden, gemeinsam mit dem Bundesnetzwerk ein Fachsymposium zu machen, wo wir uns mit dem Thema ombudschaftliches Arbeiten mit Pflegekindern beschäftigen.
Ja,
auch noch auf einer Fachebene beschäftigen, weil wir gemerkt haben, es braucht da einfach sehr viel mehr Wissen nochmal. Sowohl juristisches als auch pädagogisches Wissen. Ja. Also weil man einfach klar haben muss, Pflegeeltern können bei Gericht nicht jeden Antrag stellen. Pflegeeltern können auch beim Jugendamt nicht jeden Antrag stellen. Ja. Und wenn dann zum Beispiel ein Konflikt zwischen leiblichen Eltern und Pflegeeltern, so eine Konkurrenz besteht, ja, Dann wäre ja zu fragen, okay, wie werden Pflegeeltern in die Lage versetzt, dass sie jetzt gehört werden mit ihren Anliegen und mit ihrer Kenntnis über das Pflegekind. Ein weiterer großer Aspekt ist, es gibt ja in der stationären Jugendhilfe im Rahmen des Paragraphen 45 die Verpflichtung für jede Einrichtung, ein Beschwerde- und internes Beschwerde- und Beteiligungskonzept vorzuhalten, was in der stationären Jugendhilfe gut funktioniert. Ja, und worauf wir auch immer wieder mal hinweisen, ja, ob da die Wege da schon gegangen werden. Etwas Vergleichbares gibt es bisher im Bereich der Pflegekinder noch nicht. Also die Frage ist ja auch, an wen können sich Kinder, Pflegekinder denn wenden, wenn die sich über ihre Pflegeeltern beschweren wollen? Ja, oder über sonst irgendjemand, der so im nahen Umfeld von ihnen ist, von der Pflegefamilie, ja. An wen wenden die sich denn? Und da gibt es zumindest keine gesetzliche Vorgabe bisher. Das wird sich aber, das wissen Sie vielleicht, im Zuge der SGB VIII-Reform hoffentlich ändern. Ich bin da auch sehr optimistisch, dass da was konstruiert wird. Und das, was da ich da gelesen habe dazu, das ist auch sehr vielversprechend, dass es da eine positive Veränderung gibt.
Genau, das ist auch meine Einschätzung. Das war das, was ich auch eingangs sagte, dass ja die Reform wahrscheinlich da nochmal was bringen wird in dieser Richtung, gerade in dem Pflegekinderwesenbereich. Genau. Wenn wir jetzt mal von so einem Pflegekind, einem Pflegejugendlichen ausgehen, wenn der sich an Sie wenden will, wie geht das denn?
Jo, also ich sage mal Folgendes. In der Regel ist es so, dass sich Pflegeeltern an uns wenden.
Okay.
Und so stellvertretend formulieren. Und das ist jetzt nicht nur so bei ganz jungen Kindern, wo das noch erklärbar wäre, ja, sondern da geht es auch teilweise um Pflegekinder, die sind 16, 17, manchmal 18 Jahre alt. So, wir hören uns dann erstmal das Anliegen an und versuchen dann, egal welches Alter das Kind hat, sehr schnell auch mit dem Kind selbst in einen Kontakt zu kommen. Ja, das kann man sehr schnell im persönlichen Gespräch machen. Mittlerweile sind wir ja alle geschult in Videokonferenzen. Ja, da kann man das über weite Strecken weg machen. Und dann versuchen wir immer direkt mit dem jungen Menschen erstmal auch ins Gespräch zu kommen. Der darf seine Pflegeeltern mit dazu nehmen oder wenn er einen Freund mit dazu nehmen will, so dass der gut gesichert ist. Das kann alles passieren. Weil es geht uns um die Anliegen des jungen Menschen. Und dann versuchen wir in einem gemeinsamen Gespräch den Bedarf, also erstmal das Anliegen rauszufinden. Und dann kann es natürlich dazu führen, dass das ein Anliegen ist, wo wir zur Einschätzung kommen, hier liegt aber keine Rechtsverletzung vor. Ich wünsche mir dies und jenes jetzt zwar, die Pflegeeltern würden das auch unterstützen, dass man sich das wünscht, diesen Wunsch, ja. Aber da gibt es jetzt keine rechtliche Handhabe, dass der öffentliche Jugendhilfeträger das zum Beispiel finanzieren muss. Also, und dann liegt es natürlich auch an uns, darüber aufzuklären und nochmal zu gucken, was kann es denn für andere Möglichkeiten geben. Wenn wir feststellen, da liegt eine Rechtsverletzung da vor, dann gehen wir schlicht und ergreifend hin und fordern auch Unterlagen an, teilweise von jungen Menschen, und machen uns einfach mit denen gemeinsam auf den Weg, zu planen, im gemeinsamen Gespräch, wie ist denn jetzt der beste Weg vorzugehen, damit ein gutes Ergebnis rauskommt für den jungen Menschen und alle Beteiligten. Und das kann sein, wir begleiten ihn bei der Formulierung, bei der schriftlichen Formulierung seines Anliegens gegenüber dem Jugendamt, erstmal im Hintergrund. Das kann sein, wir begleiten ihn auch schon zu Gesprächen mit Jugendämtern, wenn die konkret schon anstehen und es sein Wunsch ist und wir alle zum Ergebnis kommen, das ist sinnvoll. Wichtig ist uns immer bei allem, was wir da machen, dass letztendlich der junge Mensch beziehungsweise seine Personenzeugenberechtigten, wenn er noch jünger ist, immer in der Hoheit dessen bleiben, was passiert. Also man kann auch nicht ein Problem bei uns abgeben. Wir würden es aber auch, selbst wenn man es uns gestatten würde, das Problem zu nehmen und selbstständig drum zu kümmern, würden wir es aber auch nicht nehmen. Das frustriert dann manchmal die anrufenden Beratungssuchenden im ersten Schritt, weil die sich was anderes vorgestellt haben. Weil der Druck ist natürlich auch bei jungen Menschen groß. Oder ich hatte mal einen Anruf hier von einer jungen Frau, also ich sage jetzt junge Frau, die war schon 18,5, die war in einer Pflegefamilie, hat sich da sehr unwohl gefühlt und das Jugendamt Und sie hatte den Eindruck, sie wird aber nicht gehört mit ihrem Wunsch auf Verselbstständigung, Auszug und so weiter. Ja. Und dann sind wir in mehreren Beratungsgesprächen das alles durchgegangen, welche Möglichkeiten es gibt. Sie hat aber letztendlich immer selbst entschieden, was jetzt konkret gemacht wird und in welcher Form.
Ja. Genau, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass quasi den Hut auch immer dann der junge Mensch aufbehält für sich und sein Leben letztendlich.
Richtig.
Ja.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Herr Dorsch-Islinger, gibt es ein schönes Beispiel, was Sie vielleicht erzählen könnten unseren Hörerinnen? Fällt Ihnen dazu was ein?
Ja, ich kann Ihnen gerne ein Beispiel nennen. Ja. Also ich nehme ein Beispiel aus dem Pflegefamilienbereich
auch. Gerne, ja.
Ja, es hat sich ein junger Mensch gemeldet, kurz vor seinem, ja, ein Vierteljahr vor seinem 18. Geburtstag, der war in der Pflegefamilie. Die Pflegefamilie berichtete so eine holprige Pubertät, wie das so ist, mit den normalen Adoleszenzkonflikten und Auseinandersetzungen, aber mittlerweile eine super Hilfe, man hat sich super zusammengefunden. Der junge Mensch wohnt gerne da, der ist gerne da und die hat auch keinen Kontakt mehr zu seinen Herkunftseltern. Also der war über mehrere Jahre total abgebrochen. Und es lief alles gut. Er hat seine Realschule gemacht, er war in der Schule super, wollte ein Fachabitur noch machen, anschließen, um dann ein Studium zu machen. Also so, man konnte da drauf gucken, konnte sagen, boah, klasse, hier ist eine Hilfe wirklich fast schon vorbildlich gelungen. Ja. Das hat das Jugendamt zum Anlass genommen, den jungen Menschen dann auch und der Pflegefamilie auch zu verstehen zu geben, naja, wenn der 18 ist, dann müssen wir aber die Hilfe auch nicht weitermachen. Er ist ja dann 18, er ist volljährig, dann ist er für sich alleine, ist voll geschäftsfähig. Ja. Man kann ja dann BAföG beantragen für seine Hilfe und so weiter. Und ein Jugendamt konnte auch davon ausgehen, dass die Pflegeeltern den, das Pflegekind natürlich nicht auf die Tür, vor die Tür setzen, weil es läuft doch alles. Ja. Und dann haben sie über einen Fachdienst aber auch gehört, dass es diese sogenannten Hilfen nach 41 gibt, ja, dem KLTG, also die Hilfen zur Verselbstständigung, und haben sich mal hier an uns gewandt, weil die gesagt haben, naja, der kostet ja aber trotzdem Geld, wenn er hier wohnt, und wir bekommen ja dann keinerlei Unterstützung mehr, ja. Und dann sind wir mit dem jungen Menschen hingegangen, ich mache jetzt mal die Kurzversion, und haben das alles erarbeitet, haben ihn über die 41er Hilfen, was hier sein Rechtsanspruch ist, aufgeklärt, ja, was das genau ist. Und es war aber klar, das Jugendamt hat auch auf die Hinweise schriftlicher Art vom jungen Menschen und von Pflegeeltern nicht reagiert. In der gewünschten Weise hat das abgewiegelt und hat eingeladen zu einem Entscheidungsgespräch. Große Runde, ja, da waren, ich muss gerade überlegen, drei Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, ja, saßen dann den Pflegeeltern und dem jungen Mensch gegenüber. Ach so, zuerst hat man auch versucht, weil der junge Mann dann auch mittlerweile schon 18 war, hat man auch versucht, den jungen Mann alleine ins Gespräch zu bekommen. Man wollte gar nicht, dass Pflegeeltern mitkommen, ja. Das sind alles so Dinge, und der junge Mensch hat sich auf jeden Fall gewünscht, wir sollen da dabei sein. Ja. Und wir haben uns auch entschieden, da reinzugehen in das Gespräch. Und es war wirklich, wie man das manchmal hört, wobei ich auch dazu sagen mache, es ist Gott sei Dank nicht der Regelfall, aber es kommt halt trotzdem vor. Der musste sich dann erstmal 10 Minuten anhören von der öffentlichen Jugendhilfe, ja, wie toll das alles lief bei ihm, mhm, und wie viele andere junge Menschen es gibt, denen es ja sehr viel schlechter geht, die einen sehr viel höheren Förderbedarf haben und dass das Geld ja auch knapp ist und man ja immer nach Geld gucken muss, ja. Also ich saß da dabei, ich konnte es fast nicht glauben, mhm, als ich das alles hörte, ja. Und ich habe dann mal den Hinweis gegeben, dass es ja jetzt um den jungen Menschen und seine Hilfe geht, und habe dann mal den Hinweis auf den Rechtsanspruch nach dem 41er gegeben, mhm, und habe dann auch mal den Hinweis gegeben, dass ja wesentliche Bereiche seines Lebens, sprich Wohnen, wie finanziert er sich weiterhin, ja, wo bekommt er Unterstützung für seine Schule her, habe das mal so reingegeben, und dass das ja alles Gründe wären, um eine 41er mhm Hilfe zu beantragen. Mhm. Ja. Also da ist, das muss man schon auch sagen, in diesem Falle ist das Jugendamt seinem Beratungsanspruch nicht, Rechtsanspruch, mhm, nicht nachgekommen. Ja. Ja. Das hat letztendlich dazu geführt, gut, die waren nicht gut auf uns zu sprechen, das habe ich auch gemerkt, das muss man manchmal aushalten. Ja, ja. Aber ich habe dann auch die entsprechenden Fachexpertisen dagelassen und habe so, der Herr Wiesner hat da ja einiges, mhm, geschrieben zu diesen, mhm, 41er Hilfen und Gründe dafür. Und das hat dazu geführt, dass man dann auch sehr schnell für ein Jahr die Hilfe verlängert hat. Mhm. Und was mich erstaunt hat, weil ein Jahr fand ich dann wirklich sehr gut, ja, und schnell. Ja. Ich habe so mit einem halben Jahr gerechnet, da habe ich den jungen Mann auch drauf vorbereitet. Mhm. Aber wir waren dann sehr erstaunt und ja, dann lief die Hilfe ein Jahr. Und kurz bevor das Jahr ablief, hat er sich wieder gemeldet und hat gemeint, es geht schon wieder los. Mhm. Jetzt hätte es ja gelingen können, den jungen Menschen in einem Jahr so zu verselbstständigen, dass man wirklich zum Ergebnis kommt, die Hilfe wird nicht mehr benötigt. Das war in seinem Fall nicht so, weil er einfach durch einen Unfall längere Auszeiten in Schule, mhm, hatte, Schule nach musste. Also gab's was holprig eine, ja, Zeit lang. Ja. Ja. Und das hat dazu geführt, dass er sicher nochmal eine Verlängerung der Hilfe, mhm, gebraucht hätte. Ja. Mhm. Und ich habe das dann alles mit ihm hier telefonisch durchgesprochen. Und dann ging es darum, ob ich wieder mit dazu muss zu dem Gespräch, ja oder nein. Und ich habe aber gemerkt, dass der einfach mittlerweile so fit war, in seiner, mhm, sich gegenüber dem Jugendamt auch zu formulieren, ja, dass ich ihm wirklich empfohlen habe und nahegelegt habe, das alleine zu machen. Mhm. Und ihm angeboten habe, wenn die das dann negativ bescheiden, dann können wir ja ins Widerspruchsverfahren gehen, mhm, und dann wäre der Punkt, wo wir ihn auch sicher wieder vor den Widerspruchsausschuss begleiten. Mhm. Das führte dazu, dass er für ein halbes Jahr alleine, also sozusagen fast alleine geschafft hat, klasse, in dem Gespräch, für ein halbes Jahr das zu nochmal zu verlängern. Mhm. Und ich habe jetzt erst vor kurzem mit ihm zufällig gesprochen, mhm, das ist jetzt über anderthalb Jahre her, die Hilfe ist jetzt auch schon beendet mittlerweile, er hat jetzt gar keine Jugendhilfe mehr. Und ich habe mit ihm gesprochen, zufällig, und der hat mir mal rückgemeldet, wie gut er das fand, jemanden da an seiner, mhm, Seite zu haben.
Toll.
Ja, ja, und aber auch, wie gut er fand, dann die Erfahrung zu machen, er kann es auch allein.
Mhm. Ja, toll, ja.
Finde ich toll. Mhm. Und dann, das andere Beispiel wäre ja die junge Frau von vorhin, die ich vorhin schon benannt habe, die Probleme mit den Pflegeeltern hatte, ja. Auch da haben wir dann einfach geguckt, was können wir machen, haben Gespräche angeboten und haben im ersten Weg auch mal Gespräch zwischen den Pflegeeltern und der jungen Frau, mhm, angeboten. Ja. Und das hat zu einer Verbesserung geführt.
Ja, toll. Ja, das sind wirklich zwei ermutigende Beispiele, finde ich. Auch gerade das erste, wo es ja auch um Kosten geht und auch dann mit der Erfahrung von dem jungen Mann, dass er wirklich das auch alleine hinkriegt, ja, was für sich zu erreichen. Klingt richtig klasse, ja. Mhm.
Ja, also das ist ja, wie wir es vorhin sagten, das ist ja so mit unser Aspekt, ja, dass wir sagen, es hilft ja nichts, wenn junge Menschen die Rechte haben. Es hilft auch, mhm, nichts, wenn die Erfahrung machen würden, wir können das alles bei einem Rechtsanwalt abgeben, der kämpft das dann durch, ja. Was jungen Menschen hilft, ist wirklich, und sie dann langfristig befähigt, für ihre Rechte einzugestehen gegenüber, mhm, anderen Behörden auch, ja, und wirklich was zu lernen ist, wenn sie es selbst machen dürfen.
Mhm, genau.
Und das heißt natürlich auch, die dürfen dann manchmal auch Fehler machen.
Ja.
Also das ist auch der Punkt, wo wir von der Ombudsstelle immer sagen, im Zweifelsfalle stehen wir erstmal immer auf der Seite des jungen Menschen.
Mhm, mh.
Das heißt nicht, dass wir ihm in allem, was er fordert, sich wünscht oder formuliert, Recht geben, ja, aber wir stärken ihm den Rücken, weil er ist ja bei diesen ganzen Gesprächen, ist er ja der Schwächste in Anführungsstrichen. In der Jugendhilfe diskutiert man ja die Machtasymmetrie im Leistungsdreieck der Jugendhilfe. Ja. Und das genau ist es. Ja. Also wenn wir uns vorstellen, ein Hilfeplangespräch, ja, da sitzt ein junger Mensch vielleicht mit seinen Eltern, vielleicht auch mit Pflegeeltern, ja, dann der Fachdienst vom Jugendamt, ja, dann sitzt vielleicht noch ein Verwaltungsmensch dabei, weil es um irgendwelche Kosten auch geht, dann sitzt vielleicht noch ein Lehrer dabei oder ein Therapeut oder vielleicht ist der junge Mann in psychiatrischer Behandlung, dann sitzt so jemand mit dabei, ja. Wenn er Glück hat, sage ich mal, sitzt ein Fachdienst dabei, Pflegefamilien, ja. Das hat aber nicht jede Pflegefamilie, das wissen wir auch. Ne? Und so, und jetzt muss man sich das mal vorstellen. Und dann wird hier aber in diesem Gespräch die weitere Zukunft für das nächste halbe Jahr oder Jahr für diesen jungen Menschen geplant. Und wir hören da ganz oft, ich habe mich gar nicht getraut, das zu sagen. Oder ich höre ganz oft den Spruch, ich habe gar nicht verstanden, was die da alle gesprochen haben. Also man hat ja dann die geballte Fachkompetenz der Jugendhilfe im Zweifelsfalle vor sich. Und soll jetzt hier mit denen im Prinzip verhandeln, darüber diskutieren, was ist denn für das nächste halbe Jahr für mich, für die Familie, um die es geht, auch jetzt das Beste.
Ja. Genau, ja.
Und da den Menschen den Rücken zu stärken, ja, und sie in die Lage zu versetzen, mit guten Informationen auch sagen zu können, das und das möchte ich aber gerne anders haben.
Ja, ja, ich höre so in allem, was Sie sagen, raus, dass Sie ja wirklich für dass diese Arbeit bei der Ombudsstelle für Sie so eine Herzensangelegenheit ist, will ich mal sagen. Wenn Sie träumen dürften, wie wäre denn Ihre Vision für ombudschaftliche Arbeit in Deutschland?
Also, wenn ich träumen dürfte, ich will jetzt nicht auf Deutschland projizieren, aber das trifft vielleicht auf andere Bundesländer auch zu, was ich jetzt gleich sage. Aber für Hessen würde ich mir wünschen, dass es wirklich eine externe, unabhängige Ombudsstelle gibt, die ausreichend mit Finanzen ausgestattet ist und zumindest in die Lage versetzt wird, mit allen beteiligten Akteuren in der Jugendhilfe die ombudschaftliche Beratung durchzuführen. Ja. Wir haben im Moment, das liegt in der Geschichte der hessischen Ombudsstelle, immer auch noch damit zu kämpfen, dass die öffentliche Jugendhilfe auf Distanz bei uns ist. Das ändert sich im Moment, das nehmen wir schon wahr. Hintergrund ist sicher die beabsichtigte Formulierung oder des Paragraph 9a im SGB 8. Wo ja Ombudsstellen oder das Vorhalten von ombudschaftlicher Beratung auf Landesebene gesetzlich verankert werden soll. Ja. Und deshalb verändert sich das im Moment gerade. Aber das wäre so ein bisschen mein Traum, dass ich sage, ja, man bräuchte hier wirklich die finanzielle Ausstattung, dass man sich auf die ombudschaftliche Beratung konzentrieren kann. Und die Vision wäre dann, wir hätten Hessen in drei Regionen aufgeteilt, Nord, Mitte und Süd. Und in jedem Bereich, in jeder Region gibt es eine mindestens Dreiviertelstelle hauptamtlich, die ein ehrenamtliches Netzwerk betreut, ja, und schult und begleitet und ombudschaftliche Ansprechperson zur Verfügung steht. Ja. Und das Ganze aber wirklich auch extern, das ist natürlich das Merkmal von ombudschaftlicher Beratung.
Genau. Spannend und ein klares Statement, finde ich, auch in Richtung der Politik.
So, ja, genau. Wir sind, das kann ich auch sagen, also es gibt ja auch Positives. Aufgrund des 9a sind wir im Moment auch mit Fachpolitik im Gespräch und wir merken da eine Veränderung, wir merken da sehr viel Wohlwollen. Corona hat das jetzt alles ein bisschen verzögert, das muss man einfach sagen. Ist aber auch verständlich, wir alle waren mit anderen Dingen beschäftigt, ja. Und sind aber da im Moment, haben wir jetzt begonnen, gute Gespräche zu führen, die uns, ja, ich bin verhalten optimistisch, aber ich will trotzdem grundsätzlich erstmal Optimismus ausstrahlen, dass es irgendein Konzept gibt, was auch fachlich Sinn macht, den 9a dann hier auch umzusetzen.
Ja, klasse. Ja, also ich kann von unserer Seite sagen, wir sind ja freier Träger beim St. Elisabeth-Verein, dass wir sehr viel und gerne mit der Ombudsstelle zusammenarbeiten, dass wir auch junge Menschen darauf hinweisen, dass wir Pflegeeltern darauf hinweisen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Instanz und es ist total wichtig, dass es diese Ombudsstelle gibt und dass es jetzt auch eine rechtliche Verankerung erfährt, ist, glaube ich, überfällig.
Ja, das ist so. Ich meine, in der Fachdiskussion ist das jetzt auch schon lange keine Frage mehr. Genau. Ja. Deshalb ist es nur logisch und folgerichtig, dass es jetzt auch ins Gesetz Einzug halten wird.
Ja, genau. Ja. Wir enden ja immer so mit einer Frage vor dem jeweiligen Erfahrungshintergrund unserer Interviewgäste. Wenn Sie vor dem Hintergrund Ihrer Erfahrung in der Ombudsstelle mal überlegen, was würden Sie denn gerne Pflegekindern und Pflegeeltern mit auf den Weg geben? Was würden Sie denen wünschen?
Also Pflegekindern wünsche ich auf jeden Fall, dass zukünftig sichergestellt ist, dass sie auch Zugriff auf externe Beschwerdeverfahren haben. Das muss nicht eine Ombudsstelle sein, da kann es auch andere Ideen und Umsetzungen geben, ja. Aber ich glaube, das muss einfach sichergestellt sein. Das ist bisher ein großes Defizit, hat man erkannt, wird auch eine Veränderung geben. Den Pflegeeltern wünsche ich, dass sie, den wünsche ich einfach, dass sie gut auf gute Fachberatungsstellen treffen und auch fachlich und strukturell gut ausgestattete Jugendamtsbehörden, die ja alle in der Regel auch eine Fachabteilung haben für Pflegekinder, ja, die wirklich auch die Zeit haben, teilweise schwierige Erziehungsfragen, schwierige Konflikte, die sich in Pflegekinderverhältnissen stellen, auch wirklich im Sinne des Kindes besprechen zu können. Ja. Weil das ist ja auch etwas, da müssen wir uns als Ombudsstelle dann ausklinken. Ja.
Klar.
Wir sind dann immer nur drin, zu gucken, wo liegt die Rechtsverletzung, gehen rein. Das wünsche ich wirklich Pflegeeltern, dass sie auch in Jugendämtern ein Gegenüber haben, dass das Kind in den Mittelpunkt der Interesse stellt und die Konflikte, die man so auf der Fachebene manchmal vorfindet und die wir wahrnehmen, die nicht mehr dafür garantieren, dass das Kind in den Mittelpunkt gerät, dass das ein bisschen weniger wird. Ja. Und das geht mit professionellen, Supervision sind da die Schlagworte, Coaching oder natürlich so Fachberatungsstellen, wie sie ja die freien Träger sie ja auch zur Verfügung stellen. Ja. Das wünsche ich wirklich Pflegeeltern, weil die Themen sind da manchmal sehr komplex, mit denen die konfrontiert sind, ja, und pädagogisch höchst anspruchsvoll.
Ja.
Und nicht zuletzt uns, den beiden wünsche ich, und nicht nur, weil wir die Ombudsstelle sind, das ist natürlich ein externes Ombudsstellenberatungsangebot gibt. Das muss nicht die Ombudsstelle Hessen sein. Das haben wir immer, also unser Verein hat das immer gesagt, wir kleben nicht an unserem Verein, aber es muss ein fachlich gut gemachtes externes Beschwerdestelle muss es geben, die Anlaufstelle sein kann.
Genau, ja. Das glaube ich auch. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen. Und wie gesagt, Sie haben es vorhin gesagt, die Erfahrung von den Fachleuten, von den Spezialisten, die hat wirklich gezeigt, dass das notwendig ist und dass es das braucht und dass es ein wichtiger Partner sozusagen auch für Kinder und Jugendliche ist im ganzen Hilfesystem.
Ja. Sowohl im Schutzinteresse und im Schutzaspekt, aber mit einem, ombudschaftlichen Konzept auf jeden Fall auch in einem selbstwirksamen Konzept für die jungen Menschen.
Ja. Ja, dann sage ich herzlichen Dank an Herrn Dorsch-Irslinger von der Ombudsstelle für Kinder- und Jugendrechte in Hessen. Toll, dass das heute geklappt hat. Das war übrigens das erste Interview in diesem Jahr, also auch der erste Podcast, den wir in diesem Jahr aufgenommen haben. Von daher herzlichen Dank an Sie und ich sag tschüss und weiterhin gutes Gelingen.
Ja, Ihnen auch gutes Gelingen und alles Gute weiterhin.
Ja, tschüss.
Tschüss.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.